Guten Morgen. Die Wanne ist extra hier? Ist das dieses Schälchen hier? Ist das extra?
Ich wusste es auch nicht, warum das
heißt. Die Schublade. Nee. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie das Wort Gottes dann nicht runterfällt oder so aufgefangen wird, nichts verloren geht von seinen Worten oder so. Okay. Ich darf herzlich grüßen von unserem Direktor Klaus Schmidt. War der vielleicht sogar schon mal hier?
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dass er im Augenblick in einer Reha ist, in der Heilbehandlung. Es hat sich im Dezember ganz überraschend gegen jede Prognose oder Erwartung herausgestellt, dass er Prostatakrebs hat. Und wir können dankbar sein, dass der behandelnde Arzt, der Urologe, obwohl die Symptome nicht dafür sprachen, trotzdem auf den Trichter kam, das weiter zu untersuchen. Es gab keinen Grund dafür, hat trotzdem getan und stellten fest, dass er im relativ weiten Stadium sogar schon war und relativ aggressiv. Und darum hat er ganz schnell hier in Troisdorf bei einem Spezialisten eine Operation bekommen. Und das Wunder ist noch dazu, dass er, also ist irgend so ein Professor, Doktor, weiß ich nicht, hier aus der Gegend, der wohl auch Fachbücher zu dieser Thematik selber schreibt, also Lehrmaterial macht, der kam gerade über den Flur schlawenzelt, nahm sich die Akten von Klaus Schmidt und sagt, ich operiere Sie am nächsten Montag. Also ganz schnell ging das und er ist guter Dinge, er ist jetzt gerade in der Kur und er lässt alle herzlich grüßen, wo ich unterwegs bin. Eigentlich eine Steilvorlage für unser Thema heute Morgen, finde ich, nämlich wenn die Frage ist, was ist mit meinem verzagten Herz? Eine weitere Steilvorlage ist, jetzt habe ich nicht geschaut, wo dieser Zettel bei Ihnen vielleicht gerade im Gemeindehaus liegt, echt und wahr. Das ist die Einladung für die EG-Mitarbeitertagung über die Karnevalszeit. Wer fliehen möchte aus der Karnevalshochburg Bonn oder Köln, der ist herzlich eingeladen nach Rade vom Wald. Wir wollen uns in diesem Jahr bewusst darauf konzentrieren, nochmal die Glaubwürdigkeit der Bibel zu thematisieren und auch gut zu begründen. Denn das Verhöhnen, und auf den Begriff werden wir heute zu sprechen kommen, aufgrund unseres biblischen Berichtes, das Verhöhnen derer, die das Wort Gottes doch für glaubwürdig und auch heute noch zeitgemäß halten, nimmt zu. Und darum lade ich Sie herzlich ein, wer irgendwie ein Mitarbeiter ist, ja, schauen Sie mal nach den Flyern, es gibt nicht mehr viele Plätze. 180 Plätze haben wir, letzte Woche hatten wir schon 150 Anmeldungen. Das ist so beliebt, dann wissen Sie schon, wie gut das ist, ja. Und wir hoffen, dass Klaus Schmidt auch mit seinen Fachvorträgen dabei sein kann. Bis jetzt ist die Prognose, dass er dabei sein wird. Also lassen Sie sich herzlich einladen. Soweit die Werbung, die aber eine schöne Vorlage ist für das, was ich Ihnen heute auch vom Wort Gottes her mitbringen möchte. Danke für diese lange Lesung. Das war in der Tat eine lange Aufgabe. Aber es ist einfach gut, sich nochmal in die Situation hineinzubegeben, in der sich das Volk Israel, die Soldaten zumindest, und auch der junge Bursche David befand. Wir haben in dieser Übersetzung, die wir jetzt gehört haben, ist es aufgefallen, aber wenn wir, je nachdem, welche Übersetzung wir haben, fällt ein Wort immer wieder auf. Immer wieder und immer wieder, das ist das Wort verhöhnen. Das ist auch im Hebräischen, das ist ja im Hebräischen geschrieben, das Original, ist immer dasselbe Wort. Immer dieses Verhöhnen kommt vor. Und was auch immer wieder vorkommt, ist, dass sich die Israeliten fürchten. Auch das kommt immer wieder vor, dass sie Angst haben. Und wenn wir uns dieses Szenario vorstellen, dass dort tatsächlich einmal die Soldaten der Israeliten stehen, auf der anderen Seite die Philister. Und wenn man diesen Philister sieht, der natürlich eine gute Idee hat, lass uns doch einen Mann-zu-Mann-Kampf machen, der Gewinner gewinnt für sein Volk, ist nicht schlecht, müssen nicht so viele sterben. Aber wenn ich als Israelit weiß, dass ich gegen den keine Chance habe, weil das unverhältnismäßig ist, dann muss man Angst haben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es wird uns berichtet, dass 40 Tage lang, jeden Tag, morgens und abends stellen die sich Schlachtreihen auf und die stellen sich auf und an jedem Tag zweimal steht dort ein unbesiegbarer Kerl und bedroht sie. Und dann lesen wir das sogar, dass nämlich dann in dem Moment sie immer wieder zurückschraken. David kreuzt auf, hat den Auftrag, er soll seine Brüder besuchen, soll Essen bringen. Früher war das ja so, dass die Soldaten nicht unbedingt automatisch von der Regierung oder so versorgt wurden, sondern man musste auch immer was dazu bringen. Wir kennen das auch aus dem Gefängnis. In vielen Nationen in dieser Welt ist das heute noch so. Wer im Gefängnis ist, muss von der Verwandtschaft durchgefüttert werden. Wer im Krankenhaus ist. Bin nach Rumänien gefahren im Hilfstransport, dann haben wir Lebensmittel zu den Kranken in die Krankenhäuser gebracht. Das war ein Krankenhaus für junge Leute, die keine Familien haben. Und die wurden dann, wie sollen die sich ernähren, ja, wenn es keine Familie gibt? Also es gibt schon Zustände auf dieser Welt. Und das war damals auch so. Und jetzt soll David hin zu diesen Soldaten, zu seinen eigenen Brüdern, was zu essen mitbringen, beim Hauptmann noch was abgeben, ne, wahrscheinlich so ein bisschen gute Stimmung machen, damit Isais Söhne einen guten Stand beim Hauptmann haben, bringt er noch Käse vorbei. Und jetzt bekommt er diese Szene mit, wie dieser Goliath das Volk Israel verhöhnt. Und David hört die gleichen Sätze, die die Israeliten hören. Er hört die gleichen Sätze. Aber er hat ein Aha-Erlebnis, was scheinbar die anderen nicht hatten. Er hat nämlich etwas bei diesem Zuhören etwas gemerkt, was das eigentliche Problem dieses Goliath ist. Und das Heer der Philister. Die Philister haben ein Problem. Die Israeliten glaubten, sie hatten ein Problem. Saul, der König der Israeliten, glaubte, er habe ein Problem. Aber David hat erkannt, nicht Israel hat ein Problem, sondern die Philister und vorneweg Goliath hat ein Problem. Wissen Sie, was sein Problem ist? Er verhöhnt das Heer des lebendigen Gottes, sagt David. Das ist Goliaths Problem. Und ich will Ihnen einen Gedanken jetzt schon wettgeben, wenn Sie merken nachher, das wird mir zu lang und ich werde müde. Vielleicht können Sie sich einen Satz merken. Egal, was in Ihrem Leben passiert, egal, wer Sie dafür verhöhnt, dafür, dass Sie Gott treu sind, dass Sie ihm folgen, dass Sie bei ihm bleiben, auch wenn Not kommt oder wenn Sie in Schwierigkeiten kommen. Wenn Satan versucht, Sie in Ihre eigenen Gedanken zu verhöhnen, zu sagen, wie lächerlich ist das eigentlich, dass du dich an Gott hältst, obwohl du krank bist, obwohl Gott dir deine Gebete nicht erhört oder was auch immer. Wann immer Sie erleben, wann du erlebst, dich verhöhnt fühlst, sei dir bewusst, wenn du ein Gotteskind bist, wenn du zum Volk Gottes gehörst, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, verhöhnt dieser Mensch oder der Geist, Satan, verhöhnt nicht dich. Er verhöhnt den lebendigen Gott. Und das ändert unsere Perspektive. Ich möchte Ihnen das darum so deutlich sagen, weil wir natürlich auch emotional sind. Wenn uns jemand verachtet, wenn uns jemand auslacht, weil wir zu einer christlichen Gemeinde gehören, die das Wort Gottes ernst nimmt. Wenn Sie in Ihrem Alltag nicht lügen, wenn Sie Ihren Vorgesetzten nicht in den Rücken fallen, wenn Sie loyal sind oder wenn Sie denen, die auf der Arbeit ausgelacht werden, zur Seite stehen. Und die das auch noch sagen und dann wissen, das machen Sie, wollen Sie auch noch frommer sind. Dann kann es gut sein, dass sie verhöhnt werden. Als ich mich in der Schule im Elternrat mich dazu geäußert habe, zu der Frage des Gender, dieser Genderentwicklung in der Schule und was da gelehrt wird, hatte ich auf einmal 20 erwachsene Menschen gegen mich. Bis dahin haben es alle gut verstanden. Ja, und ich war ja sogar zu ihrem Sprecher gewählt worden, aber auf einmal hatte ich alle gegen mich. Nur weil ich eine Frage gestellt habe, aus meiner Sicht darauf, was wir von der Sexualethik unserer Regierung halten oder wie sich das entwickelt. Ich möchte Ihnen sagen, wer auf der Seite Gottes ist, braucht sich nicht persönlich verletzt fühlen, sich selbst degradiert fühlen, selbst wenn das Menschen mit uns machen. Weil das ändert unsere Perspektive. Wenn wir die Dinge mit anderen Augen sehen, aus einer Perspektive, dann ändert das auch unser Gefühl. Wenn wir uns gekränkt fühlen, werden wir entsprechend reagieren. Ist doch klar. Denken Sie über das letzte Mal nach, wo Sie gekränkt wurden von jemandem. Welches Gefühl haben Sie dann? Und wie reagieren Sie dann? Die Reaktion ist total unterschiedlich. Das ist auch individuell. Das ist eben so. Manche werden selber dann bissig. Manche finden ganz viele Argumente, um gegenzuhalten. Andere fangen an, schlecht über diesen Menschen zu reden, der ihnen Unrecht getan hat. Andere geben sie umso mehr Gas, irgendwie gut dazustehen. Andere versuchen, das zu relativieren, ja, auch viele Christen. Dann sagen wir, ja, ganz so sehe ich das ja auch nicht. Bei uns in der Gemeinde sagt man das halt, aber ja, oder was auch immer. Wir haben unterschiedliche Wege, aufgrund einer Kränkung zu reagieren. Aber wir machen das, weil wir uns degradiert fühlen, zurückgesetzt fühlen, gekränkt, ja? Aber wenn ich weiß, es geht gar nicht um mich, es geht eigentlich um den lebendigen Gott. Und dieser Mensch, der etwas über meinen Glauben oder über mein Vertrauen zu Gott oder meine Loyalität zu Gott, der das sagt, der ist in Wirklichkeit selber ein Opfer seines Unglaubens, seiner Unfähigkeit, die Dinge zu sehen, die ich sehen darf. Dann können sie sogar dahin kommen, wie Jesus das gesagt hat, segne deine Feinde. Wir können auf einmal die Menschen, die uns verhöhnen, segnen im Namen Gottes und sagen, bitte tu diesen Menschen gut. Warum? Weil sie nicht der Gegenstand, ja vielleicht der Gegenstand des Hohnes sind, aber sie sind nicht der Inhalt des Hohnes. Sondern Gott möchte sie gebrauchen. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen. David hat erkannt, dass diese Angst, die seine Mitbürger haben, die seine Brüder haben und die anderen Soldaten, dass diese Angst nicht notwendig ist. Sie wendet nicht die Not dieser Männer. Ihre eigene Angst ist nicht notwendig. Sie wird die Not nicht ändern. Wenn sie sich degradiert fühlen und egal, wie sie darauf reagieren, ihre Reaktion wird nicht notwendig sein. Sie wird die Not nicht wenden. Wenn sie arbeitslos werden, wenn sie Geld verloren haben, was auch immer, wird ihre Sorge, wird ihre Angst vor der Zukunft, ihre Not nicht wenden. Wenn sie aber in dem Moment ihr Denken umsetzen und sich fragen, wie kann Gott durch diese Situation sich zu Ehren bringen? Welchen Plan könnte Gott damit nutzen? Durch mein Unglück. Dann merken sie, es geht gar nicht um mich und um mein Problem in dem Moment. Da kümmert sich Gott ohnehin drum, denn Jesus sagt uns das deutlich und an vielen Stellen der Bibel, macht euch keine Sorgen. Ihr habt einen Vater im Himmel, der kümmert sich um das, was ihr braucht. Das ist frei wiedergegeben. Gott kümmert sich um das, was wir brauchen. Nicht unbedingt, was wir gerade gern hätten. Aber er wird sich um das kümmern, was ich brauche. Wozu macht er das? Damit Gott selber, wo ist das Kreuz? Hier. Damit Gott selber zu Ehren kommt. Ich werde es gleich noch an diesem Bericht auch begründen, in diesem Bericht von David und Goliath, dass das Ziel Gottes ist, sich selbst zu Ehre zu bringen durch unsere Not. Durch, in diesem Fall, das Verhöhnen, das hier, glaube ich, ein Dutzend Mal vorkommt. Verhöhnen. Gott möchte sich durch ihr Unglück selbst zu Ehren bringen. Wir können natürlich sagen, da hat er kein Recht zu. Gott hat nicht das Recht, sich in Ehre zu bringen, dadurch, dass ich den Nachteil habe. Das können Sie natürlich sagen und ihm das verwehren. Das Recht haben wir auch, ihm das zu verwehren. Nur dann werden wir einfach unglücklich bleiben in dem Unglück, das wir haben. Sie können sich aber dafür entscheiden, dass der Gott, der sich sowieso für Sie entschieden hat, es wert ist, dass er sich zu Ehren bringen darf. Denn er ist nicht irgendein Mensch, sondern er ist halt Gott. Es kann sogar sein, auch da möchte ich drauf zu sprechen kommen, es kann sogar sein, dass Sie verhöhnt werden von eigenen Gotteskindern, von gleichen, also von Geschwistern, nennen wir das ja auch in der christlichen Gemeinde. Ich verwende dieses Bild darum, und erwähne es darum, weil ja sogar David von seinen eigenen Brüdern erlebt. Er kommt ja rein, erlebt das. Man kann sich das auch vorstellen. Die großen Männer, die Brüder sind ja schon erwachsene Kerle und auch schon kampferprobt und so weiter. Die sagen, wo hast du deine lumpigen Schafe gelassen und so kommst nur, um uns zu verhöhnen. Ja? Und dann verhöhnten sie ihn. Es kann sogar sein, und vielleicht erleben sie das auch, dass auch andere Christen aus anderen Denominationen oder aus ihren eigenen Reihen manchmal oder Menschen, die die Gemeinde kennenlernen, Besuch kommen und irgendwann wieder gehen und uns dafür verhöhnen, wie wir unseren Glauben leben. Es kann sein, dass wir von eigenen Geschwistern verhöhnt werden. Bitte nehmen Sie sich das nicht auf die eigene Last. David hat das gar nicht zum Thema gemacht. Darf er seine Brüder das so sagen und so sehen lassen, wie sie das sahen? Es änderte nichts an seinem Verhältnis zu seinen Brüdern. Es hat ihn nur umso mehr darauf ausgerichtet, was ist wirklich dran. Machen Sie nicht andere Glaubensgeschwister, die Ihre Sicht oder unseren Glauben anders sehen, als Sie es sehen oder als wir es sehen. Machen Sie sich nicht die zum Feind. Sie bleiben Brüder und Schwestern, das entscheidet Gott. Lassen wir uns nicht davon kränken oder degradieren oder lassen Sie uns nicht zu Richtern werden über andere, die Dinge anders sehen als wir. Wir sind nicht Ihre Richter, sagt die Bibel. Sondern schauen Sie darauf, wie selbst aus dem Verhöhnen vielleicht Gott sich noch zur Ehre bringen kann. Das ist meine Frage für mein Leben. Wie kann Gott mein Unglück, meine Ungerechtigkeit, die man an mir lebt, wie kann Gott dadurch zu Ehren kommen? Wenn Sie das denken, wenn das Ihr Ansinnen ist, wird sich Ihr Leben verändern. Sie werden in so vielen unglücklichen Situationen ein fröhlicher Mensch sein, vielleicht unter Tränen. Ja, mit Trauer trotzdem, aber trotzdem fröhlich sein können. David wird verhöhnt und die Israeliten werden verhöhnt. Und David mit dieser Rüstung kommt da nicht klar. Das können wir uns auch vorstellen. Das war nichts für ihn. Jetzt holt er sich diese 5 Steine aus diesem Bach und geht Goliath entgegen. Mit diesem Auftrag im Herzen sagt, heute werden wir ein Exempel statuieren müssen, damit Gott zur Ehre kommt. Es gibt Leute, die versuchen, in diese 5 Steine irgendwie 5 Erkenntnisse zu legen. Das ist mir fremd. Ich glaube, diese 5 Steine sind einfach nur 5 Steine. Denn am Ende hat er nur einen Stein gebraucht, um Goliath zu besiegen. Ich glaube nicht, dass da eine Theologie hintersteckt. Es ist auch interessant, dass das Alter keine Rolle spielt. So ein junger Bursche wie David hat anderen erwachsenen Männern gezeigt, wie man denken kann. Und es hat mich auch schon beeindruckt bei manchen Gemeindekonflikten, in die ich hineingekommen bin, wie oftmals junge Leute den Erwachsenen oder den Alten gezeigt haben, wie man eine Situation, einen Konflikt bewerten kann. Wie junge Leute sich zurückgezogen haben, in dem Sinn, dass sie sagen, darüber wollen wir gar nicht streiten. Lass uns das so machen, wie es immer war. Hauptsache, wir halten miteinander Frieden. Wir wertschätzen einander immer noch. Also ist nicht eine Frage des Alters, sondern unserer grundsätzlichen Haltung zu dem, was wir erleben. Sie können sich also auch selber fragen, in wessen Namen bin ich unterwegs? David war sich bewusst, ich bin im Namen des lebendigen Gottes unterwegs, ich will seine Ehre wiederherstellen. Es geht um Gott und seine Ehre. Und wenn Sie sich in Ihrem Leben fragen, was kann ich mit meinem Leben, mit meinem Unglück dazu beitragen? Dann haben Sie vielleicht noch keine Antwort. Bei David war es klar. Und es kann sein, dass Sie vielleicht in manchen Dingen Ihres Lebens bis zum Lebensende keine Antwort darauf haben, wie Gott sich dazu verherrlichen, wie sich dadurch verherrlichen wird. Das wissen wir nicht. In allen Bereichen. Aber wir haben diese Zusage an mehreren Stellen, dass das so sei. Ich habe heute Morgen, bevor ich zu Ihnen kam, noch schnell mit meinen Kindern den Kinderkalender gelesen. Und das war jetzt, wir sind einen Tag hinterher, weil meine Lütte Geburtstag hatte vorgestern und dann hatten wir gestern nicht viel Zeit zum Bibellesen. Haben wir heute Morgen nachgeholt. Deswegen werde ich heute Mittag auch um 1 wieder fahren, weil wir heute Nachmittag Kindergeburtstag machen. Da war aber heute genau dieser Bibelvers als Mittelpunkt, also nicht für heute, sondern für gestern, haben wir heute gelesen, wo es genau darum geht, wo es genau das heißt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine pauschale Antwort, die ist so pauschal, dass sie offensichtlich grundsätzlich gilt. Auch wenn sich das nicht so anfühlt. Das galt, es hätte den israelitischen Soldaten gegolten, wenn sie in ihren Schlachtreihen dort stehen und auf der anderen Seite des Tales dieser bedrohliche Mann steht und es um Haut und Haare geht. Würde diese Verheißung genauso gelten, denen, die Gott lieben, die sich an ihn hängen, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Es gibt viele Momente, wo ich nicht weiß, wie das Gott dienen soll, aber ich bin auch nicht Gott. Ich habe noch kleine Kinder, der Älteste ist jetzt 12, die anderen sind 7 und 4. Gerade bei den 2 Jüngeren gibt es eigentlich täglich Tränen. In aller Regel deswegen, weil Mama oder Papa irgendetwas anders machen, als sie sich das wünschen. Warum? Weil die Kinder nicht die Eltern sind. Und die weinen nicht, weil wir Eltern so böse sind, sondern weil wir die Dinge anders sehen, anders bewerten und darum anders Dinge schon mal einstehlen oder erwarten oder machen, als die Kinder es einschätzen. Und dann gibt es Tränen. Und wenn die Bibel uns sagt, dass Gott wie ein Vater ist oder wie eine Mutter, dann können wir das ein bisschen erahnen, wie das ist. Es mag sein, dass wir wirklich viele Tränen in unserem Leben noch weinen werden und auch sauer sind und auf den Boden stampfen oder auch mal schreien. Bei Langenbergs wird öfter geschrien, nicht von den Eltern, sondern von den Kindern, weil sie ihren Willen nicht bekommen, weil Mama und Papa es nicht so machen, wie sie sich das vorstellen. Aber ich möchte sie zurückholen zu dem, wie Jesus mal gesagt hat, vertraut Gott, wie Kinder vertrauen. Am Ende kommen die Kinder immer noch auf den Schoß gekrabbelt und wollen gedrückt werden, obwohl sie sauer sind und nicht verstehen, warum das jetzt so bleibt. Das Heulen hat noch nicht mal was gebracht. Oder Stampfen. Aber am Ende wollen sie auf den Schoß, ich lade sie ein mit all ihren Sorgen, ihrem Ärger über Gott, warum er ihre Gebete nicht so erhört, wie sie sich das wünschen. Gehen sie im Geiste auf den Schoß ihres Gottes. Wenn sich Gott nicht als Vater vorstellen, nehmen sie ihn wie eine Mutter. Die Bibel sagt uns, Gott ist auch wie eine Mutter. Es geht hier nicht um eine Geschlechterfrage, sondern die Frage, ob sie sich ihrem Schöpfer zuwenden, der wie ein Papa, wie eine Mama oder den geliebtesten Menschen, dem sie als Kind vertraut haben, nehmen sie den zum Bild und sagen, auf diesen Schoß gehe ich und ich verstehe es nicht, aber Gott, ich halte zu dir. Zu wem soll ich denn gehen mit meinem Frust? Weil sie wissen, es geht bei diesem Verhöhnen, bei der Last ihres Lebens, geht es nicht einfach nur irgendwie um sie. Aber es geht am Ende dann doch nur um sie. Weil Gott für sie ist. Wie Gott für die Israeliten war. Für diese Soldaten, die voller Angst waren. Und nicht kapiert haben, dass Gott diesen Moment nutzen möchte, um sich zu verherrlichen. Es gibt mehrere Bibelstellen, die das uns vielleicht ein bisschen nochmal deutlich machen, wie wir denken können. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Taten, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist die gleiche Denkweise. Will ich das, was ich tue, für Jesus machen, damit er verherrlicht wird? Ich war jetzt in einer Gemeindeleitersitzung. Da hat ein Mann sich außerordentlich um einen anderen gekümmert und dessen Kind. Hat ihm Geburtstagsfeier ausgerichtet, hat ihm viel Geld und viel eine Nachtschicht gekostet, wo er viel Mühe vorbereitet und so weiter. Und in dieser Feier hat dieser Mann, dieser Vater dieses Kindes, ihm noch Böses unterstellt für das, was er getan hat. Jetzt ist dieser Mensch so gekränkt und so traurig und so frustriert, dass er gesagt hat, ich hänge meinen Dienst an den Nagel, ich bin nicht mehr Ältester, ich mache keine Kinderstunde mehr, ich gebe alles auf. Wissen Sie, was das Problem dieses lieben Menschen ist? Wir haben im Gespräch gemerkt, das eigentliche Problem war, weil das hat er selber formuliert, ohne es zu merken. Er hat sich selber nicht gehört. Er hat gesagt, ich wollte diesem Vater beweisen, dass ich diesem Jungen auch Gutes will. Und das hat der Vater halt verkannt. Ich wollte diesem Vater zeigen, dass ich dem Jungen Gutes will. Und Sie werden wahrscheinlich alle denken, ja, kann ich nachvollziehen. Was dieses Gotteskind braucht, dieser Mann braucht, ist ein anderer Gedanke. Ich möchte einfach nur Gott dienen, dadurch, dass ich dieses Spiel oder diesen Nachmittag ausrichte. Ich mache das, damit Jesus zu Ehren kommt. Und wenn man mir das verkennt, wenn man das nicht versteht, selbst wenn man mir Böses noch unterstellt, werde ich es zur Ehre des Herrn Jesus machen und nicht um die Anerkennung von diesem Vater zu bekommen. Sie merken dieses praktische Beispiel, das Sie vielleicht selber schon kennen. Sie werden sich vielleicht in anderen Momenten ihres Lebens über andere Menschen ärgern. Und Sie können das einfach mal an sich prüfen. Was ist das Motiv? Was hat mich dazu geführt, dass ich jetzt so gekränkt bin? Dass man mich vielleicht verhöhnt. Vielleicht liegt es daran, dass Sie nicht das, was Sie tun, im Namen des Herrn Jesus, damit er zu Ehren kommt. Kolosser 3, Vers 23, alles, was sie tut, ist noch dasselbe Kapitel, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. den Menschen. Sie dürfen gerne Menschen Gutes tun. Ich hoffe, Sie sind eine Gemeinde in Bonn, die dafür bekannt und berüchtigt ist, dass Sie Menschen Gutes tun. Aber tun Sie Menschen nicht darum Gutes, um ihnen zu beweisen, wie gut sie sind, sondern ihm zu zeigen, so sind Gottes Kinder. In meinem Leben, unserem Leben darf man Gottes Art sehen, seine Güte, seine Freundlichkeit, seinen Fleiß, seine Treue, was auch immer. Und sie können das Unglück, das sie erleben, an Krankheit, an Arbeitslosigkeit, an Geldverlust, was auch immer, können sie umwandeln in ein Denken, dass sie Gott fragen oder ihm sagen, du sollst dadurch zu Ehren kommen, selbst wenn ich vielleicht keine Antwort bekomme. Haben wir noch Zeit? Haben Sie noch Lust? Es wird nämlich noch spannend. Ich habe hier noch ein paar Beispiele, einfach um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen. Ein junger Bursche auf einer Mitarbeiterfreizeit unter gläubigen Menschen. Man könnte sich eigentlich vorstellen, dass ein Portemonnaie immer offen rumliegen darf bei Frommen. Auf dieser Tagung war er und auf einmal war sein 50-Euro-Schein weg. Er wusste, ein 50-Euro-Schein, junger Mensch, nicht viel Geld, den hatte er dabei. Dann hat er mir erzählt, dass er zwischendurch überlegt hatte, ob er diese 50 Euro, wenn nachher die Sammlung ist am Ende der Freizeit, ob er das nicht spenden soll. Jetzt waren die 50 Euro weg, jetzt konnte er sie nicht spenden. Er hat aber auch gesagt, ich war mir auch nicht sicher, ob ich das tun sollte. Jetzt konnte er sie nicht mehr geben. Er war Mitarbeiter auf dieser Freizeit, als später dann die Sammlung war und er seine 50 Euro nicht geben konnte, aber war er später bei der Zählung dabei und in der Zählung, in der ganzen Geldzählung war ein großer Schein, ein 50er. Wir haben keine Ahnung. Er sagt auch, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ihn hat es getröstet, weil er sagt, vielleicht hat es einer gestohlen und gemerkt, das war nicht gut. Und dann gebe ich es nicht zurück, aber ich gebe es in Klingelbeutel. Und vielleicht hat Gott geradezu diesen Jungen oder diesen jungen anderen Menschen benutzt, ja, und diesen jungen Mann quasi gezwungen, hat ihm das Geld weggenommen, damit er es geben kann, und das hat ihm andere weggenommen, damit er es geben kann. Das kann sein, dass Gott sich zu Ehren bringen wollte bei diesem jungen Mitarbeiter. Verstehen Sie? Und dann wurde er fröhlich. Dann war das nicht mehr so schlimm, dass die 50 Euro gestohlen wurden, sondern er hat das Gott anbefohlen und gesagt, Gott, mach du was daraus. Vielleicht sind es meine 50 Euro. Meine Frau und ich waren 13 Jahre lang kinderlos. Sie können sich vielleicht vorstellen, was das mit uns gemacht hat. Also meine Frau und ich haben viel geweint, vor allem meine Frau. Und wir waren auf Gott geradezu sauer. Wir waren richtig sauer und haben mit ihm gehadert, weil wir gesagt haben, wir sind sonst in allen Dingen so hingegeben und du gönnst uns nichts. Ich bin Gott heute dankbar für diese Zeit. Wissen Sie, was ich nämlich gelernt habe? Ich habe gelernt, mitzuleiden mit all denen, die an Gott verzweifeln. Ich war bis dahin ein relativ arroganter Christ, weil ich immer zeigte, für mich wusste, was ich alles richtig mache. Aber es war für mich eine wichtige Lebensschule, an Gott zu verzweifeln, auf ihn sauer zu sein und mich nicht über die zu erheben, die in eine Phase kommen, wo sie ein verzagtes Herz haben. Lassen Sie uns nicht Menschen sein, die über andere ein Urteil haben, wenn deren Herz verzagt ist und gerade nicht in der Lage sind, die Güte Gottes zu suchen oder zu sagen, Gott bringt sich jetzt dadurch zu Ehren. Das kann man nicht immer denken. Und ich bin dankbar im Nachhinein, meine Frau und ich, dass wir Barmherzigkeit gelernt haben. Hätte er gerne auf eine andere Weise machen dürfen, aber in aller Regel kriegen wir das nicht hin, ohne das Leid, ohne einen Schmerz zu empfinden. Lernen wir das nicht. Meine Kindheit fand ich eine sehr undankbare Kindheit. Ich will das mal nur auf pauschal so formulieren. Ich möchte nicht einen Tag meiner Kindheit zurückhaben. Aber was ich heute habe von meiner Kindheit, ist, dass ich dankbar geworden bin. Weil alles das, was ich in meiner Kindheit vermisst habe, habe ich heute in meiner Familie und in meiner Ehe. Ich könnte weiter erzählen. Sie können das auf Ihre eigene Situation anwenden und sich fragen oder Gott anbefehlen und sagen, egal was jetzt kommt, vielleicht werde ich das Ergebnis nie sehen. Aber du darfst dich zu Ehren bringen. Und dass das David ganz offensichtlich auf dem Schirm hat, können wir an zwei Bibelversen sehen. Und die stehen in den Versen 46 und 47. Wenn Sie eine Bibel noch aufgeschlagen haben, dann gucken Sie da gerne mal rein. 1. Samuel 17, da können Sie es nochmal genau nachgucken. 1. Samuel 17, und zwar die Verse 46 und 47. Die will ich jetzt nochmal ganz am Ende nochmal genau anschauen. David ist also jetzt gerade mit seiner Schleuder unterwegs, er hat einen Stein sich schon rausgeholt, er geht auf Goliath zu. Goliath erkennt ihn und brüllt ihn schon an: Was kommst du, was verhöhnst du mich hier? Wie ein Hund kommst du hier zu mir, ja, mit dem Stock, willst du mich mit dem Stock wegjagen? Und so macht sich über David lustig. Und die letzten Worte, die Goliath in seinem Leben noch hört, sind folgende. David sagt zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des lebendigen Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, das du verhöhnt hast. Jetzt Vers 46. Ich hatte 45 gelesen, Entschuldigung. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit. Damit ist ein Zielwort und sie merken, okay, hier ist eine Ausrichtung gemeint. Es gibt ein Ziel. Wozu macht David das? Was ist sein Auftrag? Damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln und den Himmel gebe und dem Wild auf der Erde. Jetzt kommt nochmal. Damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und jetzt Vers 47. Und damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Lassen Sie diese letzten beiden damit mal auf der Zunge zergehen. Zwei damit, die an dieser Stelle bedeutsam sind. Es waren insgesamt drei. Das eine damit ist: Ich werde dich heute töten müssen, Goliath. Ich muss es tun, das ist mein Auftrag. In dem Fall, wir werden niemanden töten, ja? Aber David, in der Kriegssituation, musste er das tun. Das war sein Auftrag. Mit welchem Auftrag, mit welchem Ziel? Damit die ganze Welt erkennt, dass Israel einen lebendigen Gott hat. Wenn sie sich verhöhnen lassen im Namen Gottes, wenn sie es ertragen, nicht weil sie sich doof verhalten und stiefelig verhalten, das ist was anderes, ja? Wenn man sie auslacht, weil sie sich doof verhalten, ist was anderes. Dann müssen sie Buße tun. Ja, es gibt auch manche Christen, die sehr äußerst ungeschickt durch die Welt gehen und alle meinen, sie müssten sie frontal und hartherzig bekehren oder was auch immer oder immer besser sein. Das meine ich nicht. Ja, wir wollen nicht stiefelig sein. Aber wenn es um eine Ethik und eine Moral geht, wenn es darum geht, Gott zu folgen und ihm zu gehorchen und sie werden dafür verhöhnt, dann kann mit ihrem Vertrauen auf Gott die Welt sehen, dass es den lebendigen Gott gibt. Wenn wir uns genauso verhalten, wie alle Welt sich verhält, wird man in unserem Leben nicht sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und ich finde es faszinierend, dass David 1000 Jahre vor Christus diesen Satz sagt: Ich komme zu dir, damit diese Welt sieht, dass Israel einen lebendigen Gott hat. Und dann das Zweite, und das betrifft uns vielleicht noch elementarer, wenn wir jetzt hier zusammen als Gemeinde im Gottesdienst sitzen. Da heißt es, er sagt, damit die ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert, durch Strategie, was auch immer, seinen Krieg führt. Es ist also für uns, hier steht Gemeinde. Das ist zwar Lutherdeutsch, aber das, in der Bibel ist es äußerst interessant. Im Alten Testament, wenn da Gemeinde vorkommt, können wir das eigentlich, also ich wüsste keine Stelle, wo wir nicht Gemeinde übertragen dürfen, auch im theologischen Sinne, auf die Gemeinde heute. Weil das Volk Israel eine geistliche Gemeinschaft war, wie die christliche Gemeinde eine geistliche Gemeinschaft vor Gott ist. Und hier steht, dass die Gemeinde erkennen soll, wie Gott hilft. Nicht strategisch, vielleicht nicht auf menschliche Weise. Aber die Gemeinde soll ermutigt werden. Ich habe heute Nacht eine WhatsApp bekommen von einem unserer Zeltlager-Mitarbeiter. Jetzt mache ich ganz zwischendurch Werbung für die Kinderzeltlager der Evangelischen Gesellschaft, deren Leiter ich bin. Sie haben ein paar Kinder hier, ne? Geben Sie mal einen Tipp. Gute Freizeit in Rade vom Wald. Unser Zeltlager Nachtwächter aus der Stadtmission in Bünde hat heute Nacht geschrieben, dass er gerade droht, sein Augenlicht zu verlieren. Der ist Mitte 40 oder Anfang 40. Ist als Missionar ehrenamtlich in Afrika unterwegs und baut Elektropumpen und Wasserpumpen und so weiter, damit Kinder in der Schule Strom haben und frisches Wasser bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie Gott sich dadurch zu Ehren bringt. Er hat heute Nacht geschrieben, ich bin in Bielefeld in der Klinik und ich habe nur noch 30% Sehfähigkeit. Und die Ärzte sagen, bestenfalls können wir es stoppen. Wir wissen noch nicht, wie wir stoppen sollen. Besser wird es auf keinen Fall. Ich habe keine Ahnung, wie Gott sich zu Ehren bringt. Ich möchte Sie bitten, beten Sie für unseren Bruder aus unserer eigenen EG-Gemeinde in Bünde. Dann wissen Sie, dass es die Gemeinde gibt. Und diesen Bruder. Ich habe keine Ahnung, wie Gott sich zu Ehren bringt. Aber wir wollen das von ihm erwarten. Ich wünsche für ihn, dass er diesen Mut und diese Zuversicht bekommt, dass der Gott sagt, bitte mach aus meinem Leben, dass du dich zu Ehren bringst. Obwohl wir menschlich denken würden, was, das ergibt keinen Sinn. Der macht so viele gute Dinge für andere im Namen Gottes. Wir haben nicht immer Ahnung, was am Ende rauskommt. Oder also warum das so ist, wie Gott sich zu Ehren bringt. Das wissen wir vielleicht nicht. Aber dass das tun wird und tun will, das ist wahr. Und es wird leichter für beide, sowohl für Gott als auch für uns, wenn wir es ihm zugestehen. Es wird auch für uns leichter, weil wir fröhlich sein können. Weil wir fröhlich sein können darin und wissen, Gott wird mich gebrauchen zu seiner Ehre. Und die Bibel sagt uns auch, das lesen wir nachher auch in der Offenbarung zum Beispiel, am Ende werden wir die Siegeskrone bekommen. Am Ende, wenn wir vor Gott sind, da wird Gott sagen, du hast durchgehalten. Wer durchhält, wer nicht aufgibt, der wird am Ende die Siegeskrone haben. Später werden sie sagen, das ist noch lang hin. Ich könnte es auch sagen, ich hoffe, Gott gibt mir noch ein paar Jahrzehnte, weil ich noch kleine Kinder habe, würde ich gerne noch ein paar Jahre leben. Aber selbst für mich in meinem Alter möchte ich diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Ich möchte Sie einladen zu sagen, egal wie viele Jahre ich noch habe, und vielleicht haben Sie noch Jahrzehnte, aber leben Sie schon jetzt im Bewusstsein auf den Himmel zu und sagen, ich lebe jetzt zur Ehre Gottes, denn eines Tages werde ich ohnehin meine Siegeskrone bekommen. Auf die lebe ich zu. Und jetzt bete ich noch mit ihm. Lieber Jesus, hab Dank für diesen David. Ich bin so dankbar, dass wir von ihm lesen dürfen. War nicht alles gut in seinem Leben. Und er hat später noch einiges schiefgelaufen in seinem Leben. Aber als junger Mensch ist er uns ein gutes Vorbild, dass er erkennt, was die eigentliche Not ist. Goliaths Not hat er erkannt, dass er auf der falschen Seite war. Jesus, ich möchte beten für einen jeden, der heute Morgen dieses Wort von dir brauchte. Und ich glaube, wir brauchen das alle. Auch in guten Zeiten, für die schlechten Zeiten. Jesus, wir möchten mit unserem Leben dich verherrlichen. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Ich möchte beten für einen jeden heute Morgen hier, dass er seinem Herzen sagen kann, Jesus, du darfst mich gebrauchen zu deiner Ehre. Ich freue mich auf den Siegeskranz am Ende meines Lebens. Ich freue mich auch auf die Momente in meinem Leben, wo du mir das vielleicht aber auch zeigst, was daraus Gutes geworden ist, warum du es gebraucht hast und was ich vielleicht daran gewonnen habe. Jesus, bitte, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, der sich Tröster nennt, dass du uns tröstest in diesen Momenten des Leides, des Frusts, wo Tod ist, Krankheit ist, Arbeitslosigkeit, Ungerechtigkeit, Verhöhnung kommt. Dass du uns in dem Moment tröstest und uns auf diesen Gedanken zurückbringst, von dem wir heute gehört haben. Du kannst das machen und das erwarte ich von dir, dass du es tust, denn du bist ein guter Gott. Danke dafür. Amen. Amen.